Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleiss.
Ich finde es ja immer wieder bemerkenswert, dass Fußballspieler, die zweimal, teilweise noch mal dreimal dieselbe Verletzung in kurzen Abständen hintereinander weg erfahren haben, dass die trotzdem noch mal in der Lage sind, auf Fußballplatz zu stehen. Also Klassiker Kreuzbandriss.
Und Dr. Burak Yildirim.
Dass man tatsächlich auch nach einer gröberen Verletzung wie einer Kreuzbandverletzung deutlich stärker zurückkommen kann, zeigt das Beispiel Florian Wirtz. Da muss letztendlich am Ende des Tages in der Rehabilitation einiges gut gelaufen sein. Dass der Körper diese Bewegungen alle parieren kann und tolerieren kann, das muss aufgebaut werden. Deshalb darf eine Rehabilitation gerne auch mal länger dauern.
Wir haben uns gleich schon das nächste harte Thema ausgesucht und ich finde, das ist vor allen Dingen deshalb bemerkenswert, weil ich viel gelesen habe dazu und auch neue Sachen gelesen habe und ich finde es auch toll, dass Fachleute im Grunde genommen die Überschrift unserer Zeile total unterschreiben würden, einige sogar, ich zitiere da auch nachher ein paar von, nämlich einfach auch sinngemäß, nicht jede schlechte Erfahrung ist auch gleich ein Trauma. Weil Trauma ist ja auch ein starkes Wort und viele benutzen es und viele Medien benutzen es. In vielen Artikeln wird davon geschrieben, im normalen Wortgebrauch ist es auch oft fällt es. Und deshalb bin ich froh, dass ich das heute mal mit dir diskutieren kann. Und es gibt auch einen rein physischen Aspekt dabei. Und da kennst du dich, glaube ich, wirklich gut aus mit Traumata. Gerade im orthopädischen Bereich spielt es auf jeden Fall eine Rolle. Das weiß ich auch. Und deshalb bin ich sehr, sehr gespannt, welche Aspekte wir heute alle so zum Thema Trauma hier rüber schmettern. Hallo, Burak.
Hallo, Mike. Wunderbares Entree. Vielen Dank.
Gerne, gerne.
Bin gespannt und freue mich vor allen Dingen auf die Zitate aus den Kreisen, die du gerade genannt hast.
Ja, also ich werde jetzt hier nicht hunderte Zitate, es gibt sehr, sehr viele, ja, es gibt ein paar ganz schöne, aber ja, ich bin auch mal gespannt umgekehrt, was du uns erzählen kannst über Traumata in deinem Bereich und welchen Link es vielleicht auch zur Psyche gibt, denn ich weiß, ich kann mir vorstellen, dass du jemand bist, der nicht nur einfach ein Trauma feststellt, was eine Verletzung angeht, sondern vielleicht auch den psychischen Hintergrund dazu. Und ob das dann auch gleich immer ein Trauma ist, ist die Frage. Und deshalb bin ich wirklich gespannt auf diese Folge und bin auch gespannt, da sind bestimmt noch ein paar Momente übrig geblieben von Mental Health Momenten der letzten Wochen. Bin gespannt, was du berichten kannst.
Ach, ich fand, das war mal eine ganz andere Art Mental Health Moment der Woche, nämlich wie sich einer meiner Kunden gegen seinen Arzt und den ärztlichen Rat durchgesetzt hat und den abgelehnt hat. War ganz spannend. Ich muss natürlich ja immer aufpassen, wenn ich mit Themen aus anderen Fachbereichen konfrontiert werde, wie zum Beispiel ADHS.
Ja.
Also legendäre Folge jetzt schon, muss ich sagen. Also bitte gerne die Folge der letzten Woche, wer noch Zeit und Lust hat und sich das noch nicht zu Gemüte geführt hat, bitte gerne anhören. Aber ich habe einen Kunden, den ich betreue, nach einer Knieoperation hatte eine Meniskusverletzung. Und war dann zur Nachsorge bei mir und hatte parallel dazu aber so einen Check machen lassen mit großem Blutbild und so weiter und so fort bei einem seiner Ärzte und hat mir dann das Gespräch geschildert, als es um die Besprechung der Blutwerte ging. Und mein Kollege, ich kenne ihn nicht persönlich, hat dann das Gespräch folgendermaßen eröffnet. Dass Sie hier nicht im Rollstuhl vor mir sitzen, ist ein absolutes Wunder. Das war der erste Satz.
Puh.
Ohne über die Laborwerte zu sprechen. Das war Entree. Und da war er natürlich ein bisschen schockiert, weil, also ich meine, klar, er wollte einen Check-up machen, aber jetzt fühlte der sich gar nicht so schlecht. Und auch mir gegenüber, also wirkte er immer aufgeräumt und ne, so stabil einfach, also ne, schon so ein Kerl aus dem Leben und einfach drahtig und so weiter und so fort. Ja, und dann hat er natürlich gesagt, ja, wie meinen Sie das denn? Ja, Ihre Blutwerte sind teilweise katastrophal, aber machen Sie sich keine Sorgen. Ich schreibe Sie jetzt für 6 Monate krank und Sie kommen 3-mal die Woche zur Infusionsbehandlung in meine Praxis. 6 Monate lang. 3-mal pro Woche. Und dann habe ich irgendwann, weil ich habe gedacht, das kann nicht stimmen. Also das hört sich für mich schon sehr komisch an. Und habe dann gesagt, also ganz ehrlich, der muss sie auch krank schreiben, weil 3-mal die Woche, 2 Stunden, also es sollten Infusionen über 2 Stunden, habe ich gedacht, das ist ja wie ein Vollzeitjob. Sag ich, da haben sie keine Zeit für was anderes, also ne, wenn sie da so oft hin müssen. Aber der fand das ja gar nicht so lustig und sagte, ja, aber Herr Dr. Hilde, bei aller Liebe, aber der hat sie doch nicht mehr alle. Und dann habe ich wirklich einfach so ehrlich, wie ich bin, gesagt, ich glaube, Sie haben recht. Ich glaube, Sie haben recht, der hat sie nicht mehr alle. Und habe dann um die Blutwerte und so weiter gebeten. Ich meine, wir sprechen hier von ein bisschen Vitamin D niedrig und so weiter. Ne? Also nichts Lebensbedrohliches. Ne? Wir reden einfach über Mangel. Mhm. Ne? Den einen oder anderen, den hat man schon mal. Man hat mal ein bisschen wenig Selen, manchmal ein bisschen wenig Zink und so weiter und so fort. Aber daraus jemanden gedanklich rollstuhlpflichtig zu machen, 6 Monate krank zu schreiben, 3-mal die Woche 2 Stunden Infusionstherapie, das fand ich schon komisch, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, das ist so.
Fand aber einfach die Reaktion meines Kunden super, ne, weil wir genießen ja in der Ärzteschaft ja schon etwas, was es heutzutage so gut wie kaum noch gibt, nämlich eigentlich so eine Art Urvertrauen. Also wenn jemand kommt, der vertraut uns ja eigentlich fast nur wegen des Status, ohne zu wissen, was wir so drauf haben. Mhm. Und da dann zu sagen, also ich glaube, Ihr Kollege, der hat sie nicht mehr alle. Ich mache das auf gar keinen Fall. Was natürlich in dem Zusammenhang dann auch korrekt war, weil, wie gesagt, die Blutwerte haben das einfach nicht hergegeben, ne, bei aller Liebe. Also da nimmst du ein paar Kapseln und fertig. Ne? Und nochmal, der ist nicht psychisch angeschlagen gewesen, der war nicht körperlich angeschlagen, das war ein Check-up, verdammte Hacke. Und deshalb fand ich die Reaktion, wie gesagt, schon irgendwo erhellend. Auf der anderen Seite habe ich natürlich ein bisschen gemerkt, wie wir mit diesem Urvertrauen und mit dieser, ja, nennen wir es mal, auch ein bisschen machtvollen Position, wie wir damit auch ein bisschen schräg umgehen können, wenn wir wollen. Und einfach mal auch zum Verständnis, wie wichtig, und ich meine jetzt vom Verständnis auch für uns Ärzte, wie wichtig es ist, im Kundenkontakt, wenn man selber von etwas überzeugt ist, egal ob das jetzt mal primär richtig oder falsch ist, medizinisch betrachtet, oder ob es richtig oder falsch ist, wirtschaftlich betrachtet, aber wir müssen uns über die Macht dessen bewusst sein, was wir auslösen können.
Na klar.
Und dazu versuche ich mir immer wieder es gibt zahlreiche Placebo-Studien, zahlreiche, ne, runde Pillen besser als eckige, bunte Pillen besser als weiße, bla bla bla. Aber es gibt eine ganz spannende Placebo-Studie. Super aufgezogen, wie ich finde, von einem Pharmaunternehmen, was Ärzte eingeladen hat und gesagt hat, wir haben einen neuen Wirkstoff. Den möchten wir gegen ein Placebo testen und brauchen dafür ihre Unterstützung. Und es ging um ein Präparat bei Asthma-Erkrankungen. Und dann sollten die Ärzte das alles protokollieren und so weiter und so fort. Dann erste Runde. Das Präparat wurde den Ärzten ausgehändigt. Die Kollegen sind in die Sprechstunde. Dann kamen die ersten Asthma-Erkrankten und ein Arzt hat das dann eben schön protokolliert, hat das seinem Asthma-Kranken gegeben. Mhm. Asthma-Kranke, wunderbare Reaktion, deutlich weniger Symptome, konnte besser atmen und so weiter und so fort. Zweite Runde, Placebo. Dem Patienten ausgehändigt, Patient verschlechterte sich. Dann sind die Ärzte wieder zusammengekommen, dann hat der Arzt, der das in dem Fall, der so mehr oder weniger zitiert wurde im Rahmen dieser Studie, hat dann gesagt, nee, er möchte bitte in der nächsten Runde wieder das Präparat. Weil sein Patient hat darauf super reagiert. So, dann, zack, dritte Runde, wieder verabreicht, wieder die Beschwerden gelindert. Dann kamen alle Ärzte zusammen und das Pharmaunternehmen hat den Ärzten eröffnet, dass beide Präparate Placebos waren.
Tja, brutal. Ja,
genau. Das kann man nutzen. Das kann man im Guten nutzen. Das ist halt das Wichtige an dieser Studie. Weil es geht einfach um Überzeugung. Es geht nur um Überzeugung. Mhm. Wenn ich jetzt auch noch ein Präparat habe, egal welcher Art, Pille, Pulver, Tropfen, Infusion, Spritze, Gespräche sind auch Präparate. Hm. Dann ist es die Überzeugung, die unsere Kunden auch mit gesünder macht. Ja, ich rede nicht von fatalen Erkrankungen mit kurzer Lebenszeit, die einem noch bleibt. Ich rede von dem Handelsüblichen, ich rede von dem Gewöhnlichen, ich rede von dem, was 90-95% unseres täglichen Arbeitens ist. Mhm. Und es ist unheimlich wichtig, von etwas überzeugt zu sein. Aber man sollte sich schon die Mühe machen, dann eben von dem Richtigen überzeugt zu sein. Und deshalb in dem Zusammenhang fand ich, war's rund für mich. Es war rund, es hat mich auch nochmal geerdet. War eine schöne Bereicherung, in dem Fall seitens meines Kunden, für mein geistiges. Und für mein Mindset einfach.
Boah, das muss ich einfach mal so sacken lassen. Ich glaube, jeder, der da draußen das jetzt so ein bisschen mitgekriegt hat und gehört hat, wird da drüber nachdenken müssen. Und ich glaube einfach, dass das ja jeden von uns irgendwo, irgendwann mal betrifft. Und ich nehme das mal mit in die Woche, beziehungsweise ins Wochenende. Da muss ich mal drüber nachdenken. Aber ich finde es ja bemerkenswert, vor allem diese Placebo-Geschichte. Boah. Das ist schon ein hartes Brett, oder?
Also, einfach mal Doppelplacebo.
Doppelplacebo.
Ja.
Nicht so schlecht.
Ja. Die Macht der Überzeugung. Vielleicht machen wir davon mal, vielleicht macht man da mal eine Folge draus.
Die Macht der Überzeugung, das passt ganz gut zu meinem Mental Health Moment der Woche.
Ja, wunderbar. Nicht abgesprochen übrigens.
Nein, nicht überhaupt nicht. Aber es war eine Situation im Arbeitsplatz und ich habe mit einem Kollegen bin ich aneinander geraten, weil wir ein Gespräch geführt haben und ich merkte sofort, dass diese dritte Person, die ich vorher nicht kannte, in mir, kennst du das? Wahrscheinlich kennt das jeder. Da triffst du auf eine Person und du weißt sofort, nein, das passt einfach gar nicht. Das ist irgendwie einfach, es macht gar keinen Sinn, mich damit lange zu beschäftigen. Jetzt bin ich aber auch jemand, der dann auch jetzt nicht künstlich sich verstellt. Also ich kann das bis zum gewissen Grad und ich habe das dann auch gemacht. Aber dann irgendwann, so nach 20 Minuten, habe ich das Gespräch abgebrochen, innerlich, habe das zu Ende geführt. Aber ich war sicher jetzt nicht derjenige, der wahnsinnig charming war oder der wahnsinnig, keine Ahnung. Aber es passten für mich viele Parameter nicht zusammen und am Ende sowas Schnödes wie die Chemie. Das wurde mir dann in dem Zweiergespräch mit einem Kollegen total vorgehalten, wie ich denn dazu kommen könnte, so zu sein und man würde mich doch auch anders kennen und ich wäre von Anfang an ja Anti gewesen. Und ich so, nö, war ich nicht. Also ich hatte ein Gefühl, aber die ersten 20 Minuten bin ich alles mitgegangen bis zum gewissen Punkt, weil dann Sätze fielen, wo ich dachte so, nee, sorry, aber damit kann ich irgendwie gar nichts anfangen und habe dann das Gespräch irgendwann zu Ende gebracht für mich, bin dann auch rausgegangen mit auch den Worten, ich muss noch ein paar E-Mails machen, mach die ruhig gerne hier weiter. War auch genauso übrigens. Naja, also es war auf jeden Fall, hat mir nicht geglaubt, dass ich erstmal am Anfang mir das auch alles nochmal anhören wollte. Die Situation war dann geklärt, das war schon irgendwie doof und dann habe ich aber irgendwie gedacht, warte mal, irgendwie, also es kann nicht sein, dass wir uns wegen sowas in die Haare kriegen. Ich habe irgendwie die Vermutung, da ist mehr. Es war am Wochenende. Und dann habe ich dann irgendwie, wollte ich nicht stören, habe aber eine Nachricht geschickt und habe gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, lass uns noch mal reden. Irgendwie glaube ich, steht da irgendwas zwischen uns. Also nicht zwischen mir und dir, aber umgekehrt. Haben wir es getroffen. Und da kamen sehr, sehr viele Vorwürfe plötzlich und sehr viele gefühlige Vorwürfe, die ich mir auch alle angehört habe. Und ich habe immer wieder versucht, mit Ratio zu kommen und zu sagen, so, aber lass doch mal gucken, das, was du mir da vorwirfst, lass uns das doch mal angucken. Das stimmt ja nicht. Guck mal hier, das und das. Da war aber jemand irgendwie total in seinem Film drin und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich kriege ihn da nicht raus. Und dann war auch das irgendwie geklärt, weil man da irgendwie so ein bisschen ruhiger wurde und weil man dann, weil ich das Gefühl hatte, die andere Seite hört mir eher zu und überlegt dann doch nochmal, kann ich meine Meinung jetzt so bestehen lassen? Und dann merkte ich schon, oh, da fällt es aber jemandem schwer, sich zu entschuldigen. Weil er gemerkt hat, da ist sehr viel haltloses Zeug mit dabei. Und dann, und jetzt kommt's, wurde ich darin total bekräftigt in meiner Vermutung, dass sich da jemand ganz schwer entschuldigen kann. Weil ich an demselben Tag, wird ein bisschen kompliziert, eine Mitarbeiterin in die Agentur gelotst habe, um mit ihr so ein Zwischengespräch zu machen. Und dann schrieb sie, ja, sie wäre aber im Homeoffice und sie würde von da aus irgendwie was anderes machen. Und ich sagte, hey, wieso denn im Homeoffice? Wir haben irgendwie eine klare Regelung und an dem Tag solltest du eigentlich in der Agentur sein. Das ist jetzt schon mehrfach passiert, dass wir dir irgendwie Zugeständnisse gemacht haben und jetzt verstehe ich nicht, warum das jetzt ein Problem sein soll. Vor allen Dingen, es gibt Office-Tage und das ist jetzt ein Tag, wo du eigentlich Office-Tag hast. Und ja, also da ist sie aus allen Wolken gefallen und kam dann auch rein und sagte so, dann haben wir gesprochen, es war ein gutes Gespräch. Und dann sagt sie, ja, aber ich muss das nochmal ansprechen. Ich war da ganz schön irgendwie geschockt, dass das jetzt irgendwie ein Problem war. Denn es ist doch abgesprochen gewesen. Ich sage, mit mir nicht. Ja, ich muss ja freitags nicht mehr ins Homeoffice, in die Agentur. Ich sage, hä, wer sagt das denn? Ja, das habe ich abgesprochen. Das war in meinem Urlaub. Ich sage, ja, aber mit mir nicht. Und du bist Teil meines Teams. Ich bin aber auch von der anderen Seite von meinen Kollegen nicht informiert worden dazu. So, und nachdem ich dieses mit dem Kollegen, diese ganzen Gespräche, dieses ganze Streitgespräch irgendwie geklärt hatte, kam das raus, dass also, ohne dass ich es wusste, diese Entscheidung gefallen wurde und ich aber komplett ins Messer gelaufen bin, weil ich nicht darüber informiert war und die Mitarbeiterin total irgendwie durch den Wind war. Ich habe mich da erstmal für entschuldigt. Dann habe ich das zur Sprache gebracht und habe gesagt, wie kann das denn bitte sein, dass ich aus in meinem Urlaub eine Entscheidung getroffen wird und eine Mitarbeiterin wegen meiner Reaktion, nur weil ich es nicht wusste, total verunsichert ist. Wie kann das denn sein? Ja, du warst nicht da und dann mussten wir aber auch, da saß sie da rum und dann dachten wir, das ist doch total unerheblich. Also entweder diese Entscheidung, erstens treffe ich sie, zweitens haben wir eine klare Regelung und die für uns auch wichtig war, dass es diese Regelung gibt, wann Homeoffice ist und wann ist Agentur. Ja, nee, also was hätte ich denn machen sollen? Da habe ich gesagt, ja, warten, bis ich wieder da bin. Ich treffe doch umgekehrt, und da war ich dann wieder in der Erklärungsphase, ich treffe doch umgekehrt aber deine Teamleute nicht irgendwelche Entscheidungen, ohne das abgesprochen zu haben. Ja, nee, also es kam wieder keine Entschuldigung. Und ich habe dann irgendwann da gesessen und habe gesagt, sag mal, was ist eigentlich so schwer daran, einfach Entschuldigung zu sagen? Was ist daran so schwer? Dann ist es doch gut. Ich habe irgendwann gelernt, wenn ich Scheiße baue, sage ich Entschuldigung und hoffentlich mache ich es auch so, dann ist gut. Kam nicht. Auch dann, als ich es ansprach, kam irgendwie eine komische, ich habe es dann sein lassen. Aber mein Mental Health Moment der Woche war es deshalb, weil ich gedacht habe, was für ein Segen ist es, sich entschuldigen zu können. Was für ein Segen ist es, einfach dann mal irgendwann an einem bestimmten Punkt zu sagen, tut mir leid, habe ich einfach verkackt. Und das ist wirklich ein Segen. Und das mag so mini anmuten, aber mir fällt das immer wieder auf. Mir fällt es immer wieder auf, dass es ganz wenige Leute gibt. Und wie gut es ist, wenn es Menschen gibt, die sich einfach entschuldigen. Und darum geht, es ging mir überhaupt nicht mit einem Moment darum, jetzt eine Entschuldigung zu bekommen im Sinne von, da kriegt jemand zu Kreuze oder so, sondern einfach nur für etwas, was man verbockt hat, dann doch dafür einzustehen. Und ich bin irgendwie dann doch gesegnet, weil es viele Menschen um mich herum gibt, die dazu in der Lage sind. Und man nimmt das so für selbstverständlich, aber alles andere als das. Entschuldigung, es war jetzt ein recht für meine Verhältnisse ausschweifendes Ding. Das hat mich sehr beschäftigt und wie man merkt, tut es das noch.
Aber das bringt uns auch wieder zurück zu unserer Folge oder Ausgabe 89. Wer verzeihen kann, ist gesünder.
Ja.
Das war unsere Nikolaus-Ausgabe. Kann man sich gerne nochmal antun.
Stimmt, kleiner Hinweis. Ja.
Vielen Dank. Vielen Dank fürs Teilen auch.
Ja, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Aber es hat kein Trauma bei mir ausgelöst, so viel kann ich sagen.
Das ist super.
Und jetzt steigen wir ein.
Hätte ich dich auch eingeschätzt.
Ach na ja, also ich bin, ich habe schon länger drüber nachgedacht, wie du feststellst. Aber lass uns mal irgendwie ein wenig sinnieren über das Trauma. Ich halte nichts davon, alles auf die psychiatrische Schiene zu schieben. Ein langes, langes Interview in der Welt. Da geht es aber dann doch schon ein sehr hartes Thema, nämlich Migration und Trauma. Und der Neuropsychologe Thomas Elbert hat gerade gestern, es ist erschienen, der Kollegin Sonja Kostjan dieses Interview gegeben. Und es ist wirklich ein sehr, sehr langes Interview. Es ist hinter Plus, aber hinter der Bezahlschranke. Sollte ich aber nicht davon abhalten, euch das mal einfach zu Gemüte führen. Es ist ein hartes Thema, weil gerade Migration und Trauma, ich glaube, da kann man dann irgendwie auch Bücher drüber schreiben. Ich fand diesen Kernsatz auch ganz interessant, weil wir ja schon auch irgendwie dazu neigen, sehr vieles als Trauma zu bezeichnen und das dann auch auf eine medizinische oder zumindest dann auch auf eine psychische Schiene zu schieben. Und so langsam räumt man auch wieder damit auf. Es ist nur eins dieser Zitate, die ich vorhin gespoilert habe, die mir so über den Weg gelaufen sind, bei der Vorbereitung jetzt. Aber vielleicht lass uns doch mal so ein bisschen eintauchen in deine Welt, wenn es um Trauma geht. Was für eine Rolle spielt das bei dir in deinem täglichen Berufsleben? Sowohl physisch als auch psychisch?
Eine sehr große. Vor allen Dingen natürlich auch in der Thematik, wie man mit einem möglichen Trauma umgeht. Wir haben ja allein schon in unserem Begriff der Orthopädie und Traumatologie ja schon das Thema mit drin. Wobei das Trauma bei uns natürlich in erster Linie das körperliche Trauma ist, also Unfälle, Verletzungen mit Einfluss von außen sozusagen. Aber ich versuche, das Thema Trauma auch in der Rehabilitation dahingehend einzusetzen, dass ich sage, natürlich kann man sich verletzen, man kann auch eine operationsnotwendige strukturelle Verletzung eben haben. Aber für mich ist Trauma etwas, auch jetzt in der eigenen Wahrnehmung, was so das eigene oder die eigene Bewältigungsfähigkeit übersteigt. Das wäre so meine einfache Definition, wo ich sage, das empfinde ich als traumatisch. Jetzt ist es natürlich so, man kann sich, vor allem wenn man nicht vom Fach ist, nicht selber heilen. Manche Dinge kann man natürlich schon ein bisschen selber lösen aus der alten Hausapotheke beispielsweise oder mit dem einen oder anderen Kräuterkniff. Aber die meisten Dinge, dafür braucht man dann natürlich schon professionelle Unterstützung. Aber mir geht es so ein bisschen um die Bewältigung dieses Erlebnisses. Und da sind wir gerade in der Rehabilitation unheimlich auf die Mithilfe natürlich der Kunden angewiesen. Also mit anderen Worten, der Betroffenen. Weil wir versuchen ja unheimlich viel am Bewegungsapparat und vor allen Dingen körperlich auch eben wiederherzustellen. Und dafür brauchen wir eben auch die aktive Mithilfe und auch die aktive Bereitschaft. Aber häufig ist natürlich der Schlüssel, damit man auch aktiv werden kann, das Verständnis, die Akzeptanz oder um es einfach auszudrücken, natürlich der Kopf der Betroffenen. Und den müssen wir gewinnen. Und dann ist es aus unserer Sicht, Gott sei Dank, jetzt in unserem Feld, in unserem Fachgebiet, ein sehr, sehr dankbares Feld, was wir beackern dürfen.
Ich finde es ja immer wieder bemerkenswert, dass, wie soll ich sagen, also Bereich Fußball, dass Fußballspieler, die zweimal, teilweise noch einmal dreimal dieselbe Verletzung innerhalb von ein paar Jahren irgendwie oder in kurzen Abständen hintereinander weg erfahren haben, dass die trotzdem nochmal in der Lage sind, auf Fußballplatz zu stehen. Also Klassiker Kreuzbandriss. Mhm. Bis das Ganze ausgeheilt ist, lange, bis so ein Spieler wieder auf dem Platz stehen kann. Und dann tut er das und dann spielt er 2, 3, 4, 5 Spiele. Haben wir in der letzten Zeit auch oft in der Bundesliga gehabt. Und zack, ist es wieder hin. Da könnte ich mir vorstellen, dass nicht nur körperlich, sondern auch seelischen Trauma irgendwie unterwegs ist. Wie kann sowas passieren? Wie kommt man denn, also ich male jetzt natürlich ganz bewusst so ein kleines Horrorszenario, aber wie kommst du da wieder raus?
Mit viel Hilfe. Das ist, glaube ich, schon so das Entscheidende. Jetzt ist die Kreuzbandverletzung interessanterweise schon ein sehr, sehr spannendes Beispiel. Aus folgendem Grund ist, eine Kreuzbandverletzung kommt, was die schweren Knieverletzungen angeht, häufig vor. Und jeder kennt sich dann auch im Grunde aus der Bildzeitung, Kreuzbandverletzung 6 Monate, was mittlerweile tatsächlich überholt ist, weil die letzten Ausfallzeiten kann man gerne auf transfermarkt.de mal so ein bisschen nachverfolgen. Da sind die Verletzungshistorien manchmal ganz gut aufgeführt. Aber die Tendenz geht eher in die längere Rehabilitation, also 7, 8 Monate. Weil sich einfach auch gezeigt hat in sowohl persönliche Erfahrung als auch vor allen Dingen auch in Studien, dass je länger die Rehabilitation dauert, die Gefahr einer erneuten Verletzung sinkt. Und deshalb versucht man die Athleten tatsächlich noch die ein oder andere Woche oder den ein oder anderen Monat länger in der Reha zu halten, um wirklich ein gutes Return-to-Fight-Regime fahren zu können. Aber obwohl es eine häufige Verletzung ist, ist es zwar so, dass natürlich die meisten dann wissen, es ist nicht eine Frage, ob sie zurückkommen, sondern wann. Aber diese wiederholten Verletzungen, es ist ja häufig teilweise eine ganz banale Bewegung. Und in den meisten Fällen ohne direkte Gegnereinwirkung. Wir kennen ja noch die Zeiten eines, ich sag jetzt mal, Jürgen Kohler. Ja, wenn der einen weggegrätscht hat, dann wusstest du, wer dich umgepumpt hat.
Ja.
Aber Spaß beiseite, auch zu Jürgen Kohlers Zeiten gab es natürlich viele sogenannte indirekte Knieverletzungen. Das heißt, ohne direkten Körperkontakt, sondern entweder in einer Verteidigungssituation, dass man auf einen Richtungswechsel reagieren muss, oder in einer Angriffssituation, wo man einen Richtungswechsel vorgibt. Und demzufolge ist es halt unheimlich wichtig, teilweise diese, ja, vielleicht nicht unbedingt den Unfallmechanismus nochmal zu zeigen, weil heutzutage haben wir ja gefühlt 800 Slow Motions und 800 Kameraeinstellungen und man sieht das dann von allen Ecken. Aber in der Rehabilitation wäre es natürlich schon wichtig, eben diese vielleicht auch für den jeweiligen Athleten spezifische Unfallsituation zu erklären, ohne, wie gesagt, unbedingt das Bild zu zeigen, wobei ich glaube, dass es Sinn macht, auch das Bild zu zeigen, weil es unheimlich häufig passieren wird, dass dieser Athlet in diese Situation wieder kommen wird. Und man muss eigentlich schon in gedanklichen Bildern trainieren. Also man muss wissen, ich komme da rein, ich kann mich darauf vorbereiten. Wie wenn du im Grunde deinen ersten Crash mit dem Auto baust. Ne, egal, ob du deinen Führerschein ein Jahr hast oder 11 Jahre oder 31 Jahre. In dem Moment, wo du den ersten Unfall hast, fährst du wieder Auto. Aber du bist sensibilisiert. Du hast die Situation vor Augen. Selten kannst du dir das nochmal abspulen. Aber ich glaube, in der Formel 1 bin ich relativ sicher, schauen die sich jeden Crash an. Ich bin sicher, die schauen sich jeden Crash an. Oder beim NASCAR-Rennen oder bei einem Motorradrennen, wo das ja teilweise noch viel wilder aussieht, weil da der ein oder andere durch die Luft fliegt. Aber ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass sich die Situation mehrmals angeguckt wird, um den Fehler zu finden und den dann wiederum abzutrainieren. Und deshalb ist in der Rehabilitation halt wichtig, in Bildern zu arbeiten, mit Schaubeispielen zu arbeiten und diese Situation eben immer mal wieder so durchzuspielen, dass man sich darauf vorbereiten kann. Und dass man tatsächlich auch nach einer gröberen Verletzung wie einer Kreuzbandverletzung deutlich stärker zurückkommen kann, zeigt das Beispiel Florian Wirtz. Die meisten haben vergessen, dass Florian Wirtz einen Kreuzbandriss hatte, weil er einfach so gut spielt wie noch nie zuvor. Und das ist nicht selbstverständlich. Also da muss letztendlich am Ende des Tages in der Rehabilitation einiges gut gelaufen sein. Aber auch das Mindset des Athleten muss gut gewesen sein in der Umsetzung. Weil gerade Florian Wirtz ein Spieler ist, der in sehr viele Zweikampfsituationen gerät, die er dann natürlich auch teilweise mit sehr spektakulären Bewegungen lösen muss. Und da muss letztendlich der Autopilot, dass der Körper diese Bewegungen alle parieren kann und tolerieren kann, das muss aufgebaut werden. Und deshalb darf eine Rehabilitation gerne auch mal länger dauern.
Ich denke, bei der Physis Und du hast jetzt gerade eben schon ganz schön rausgearbeitet, eben die Verbindung auch zur Psyche. Und ich glaube auch bei so sensiblen Hochleistungspferden wie Florian Wirtz ist es auch klar, dass da auch psychisch irgendwie was passieren muss, auch innerhalb von einer Rehabilitation. Weil du dir natürlich bestimmt einfach auch Gedanken der ganz besonderen Art machst. Nicht nur, dass du in der Öffentlichkeit stehst, nicht nur, dass alle möglichen Leute dir auf die Schulter klopfen und plötzlich stellst du die Frage, kriege ich das überhaupt wieder hin? Und dann bist du natürlich irgendwann wieder auf dem Fußballplatz und denkst so, boah, bin ich sicher genug, das nicht nochmal zu erleben und so weiter und so fort. Also die Gedanken kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, wenn man sich da so alle machen kann. Ich finde es aber auch interessant, wenn man dann mal, dieses Wort alleine, das birgt ja so viel Trauma in Beziehungen. Soldaten traumatisiert, Menschen, die im Krieg traumatisiert worden sind. Es gibt ganze Trauma-Ambulanzen für zum Beispiel Verletzte und deren Angehörige und Personen, die mal eine Tat miterlebt haben zum Beispiel. Ich weiß, da kann mich sehr, sehr gut erinnern an eine Szene in Köln auf dem Militärring, wo ich im Stau stand und plötzlich flog etwas durch die Luft und es war nur ein Körper. Es war ein Rückstau zu einer Ampel und der Rückstau war relativ lang und dann gibt es ja diese kleinen Wege über den Militärring rüber, so Waldwege, wo Jogger einfach dann diesen Militärring kreuzen oder überqueren. Und ein Taxifahrer hat es etwas eilig und wollte diese ganze Schlange überholen bis vorne hin zur Ampel und hat Gas gegeben. Und in dem Moment ist hinter meinem Auto eine Frau rausgejoggt und hat einen Rückstau gesehen und hat nach rechts geguckt, weil sie nicht gedacht hätte, ne, dass da irgendwie was von links noch kommen kann, und wurde von dem Taxi erfasst. Und wir haben dann mit drei Leuten sofort das gemacht, was man natürlich ja noch tun muss, und erste Hilfe geleistet. Und es dauerte gefühlt Stunden, bis der Notarzt da war. Und dann bist du ja so voller Adrenalin, dass du dann erstmal einfach nur tust, was zu tun ist. Und mit Eintreffen der Polizei kam dann auch ein etwas größeres Fahrzeug. Und wir wurden dann einzeln gebeten, da reinzukommen. Und das war dann tatsächlich eine Seelsorge, auch der Polizei. Und es wurden noch ein paar Fragen gestellt und auch letztendlich das Angebot gemacht, dass sollten wir da auch nochmal Unterstützung brauchen, dass wir uns jederzeit melden konnten. Das fand ich damals, das ist bestimmt 10 Jahre her, 12 Jahre, sensationell, weil hatte ich überhaupt nicht so erwartet. Aber ich habe das dann schon überlegt, ob ich das in Anspruch nehme, weil ich weiß auch noch, dass dieses Bild lange in meinem Kopf war. Und bis heute ist es so, wenn ich an dieser Stelle vorbeifahre, dann habe ich sofort genau dieses Bild immer und immer wieder oder die Bilder im Kopf. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Trauma ist, und das sind wir dann irgendwie auch beim Thema. Also nicht jede schlechte Erfahrung ist auch gleichzeitig ein Trauma. Ich komme dann ganz gut mit klar. Womit ich dann nicht gut klar kam, war, dass diese Frau es dann am Ende des Tages nicht geschafft hat. Aber es ist schon auch so, dass das ist ja vielleicht einfach auch so ein bisschen das, womit der Mensch ausgerüstet ist, dass wir nicht komplett, also es gibt Mechanismen im Körper, die kannst du vielleicht auch selber erklären oder genauer erklären, die uns auch ein Stück weit schützen, in so ein Trauma rein zu verfallen und da schlecht wieder rauszukommen. Und hier kommt's. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass das auch eine Empfindungssache ist, dass das auch von Mensch zu Mensch auch total verschieden ist. Ich glaube, es gibt Menschen, die empfinden so eine Geschichte als totales Trauma und kommen da ohne Hilfe auch gar nicht raus. Es gibt Menschen, die sich damit schon auseinandersetzen, aber trotzdem auf die das nicht so wirkt, so extrem wirkt, dass sie das als Trauma bezeichnen würden. Und ich glaube, das ist eben einfach die Schwierigkeit, in dem Bereich. Wie will man es definieren? Wie will man es denn als Trauma bezeichnen und wie will man es als schlechte Erfahrung abstempeln? Ganz schön eine Grauzone dazwischen. Ich finde das schwierig.
Sehr. Sehr, weil man muss es ja für sich, und das ist, denke ich, der erste Schritt, der schon mit der schwierigste ist. Man muss es ja für sich bewerten erstmal, die Situation. Ist das etwas, was ich an mich ranlassen möchte? Ist das etwas, was ich sofort oder was ich ignorieren kann, was ich sofort abprallen lassen kann? Dann muss man versuchen, vielleicht die Perspektive zu verändern, dass man sagt, wenn mich das betrifft, würde ich das so empfinden, wenn es aber jemand anderen betrifft, sehe ich das gar nicht so falsch oder traumatisch. Und ich glaube, diese innere Haltung, die macht meiner Meinung nach den größten Unterschied. Wenn es natürlich etwas ist, wenn man auf der einen Seite vielleicht sehr jung ist oder unerfahren und man gerät in eine Situation, die man eben für nicht kontrollierbar hält, dann kann auch etwas, was für den einen oder anderen ja eher so wie, ja klar, ist eine schlechte Erfahrung, aber jetzt als Trauma würde ich das nicht bezeichnen, aber kann halt auf der einen Seite so ein bisschen banalisiert werden, aber für die Person schon, weil sie letztendlich eben nicht weiß, wie sie damit umzugehen hat, dann belastend sein. Aber ich denke, in allen Varianten, die ich jetzt versucht habe, im Rahmen dieser grauen Zonen zu bespielen, ist es schon so, dass man aktiv sein muss. Also man muss sich einfach mit sich, mit seinen Gefühlen, mit seiner Haltung und auch mit dem auslösenden Ereignis beschäftigen. Und ich glaube, dann kann man schon eine gewisse Strategie entwickeln, die es dann einem erlaubt zu sagen, okay, wie resilient bin ich? Wie weit bin ich in meiner Entwicklung oder in meiner Widerstandsfähigkeit, um gewisse Schwierigkeiten zu meistern? Aber offen gestanden, wie so oft im Leben, braucht man halt auch gewisse Erfahrungen, um daran trainieren zu können, um sich diese Haltung auch aufzubauen. Ansonsten ist man natürlich auch mit einem guten Rüstzeug seitens der Entwicklung, ob das jetzt eine familiäre und erzieherische Entwicklung ist, ob das eine, wenn wir es auf den beruflichen Bereich oder auf den sportlichen Bereich ummünzen, eine Entwicklung der Fähigkeiten, darauf angewiesen. Aber trotzdem ist die Reaktion auf ein einmaliges Ereignis auch in der Regel einmalig. Und deshalb sollten wir ruhig versuchen, das ein oder andere belastende Erlebnis dann bewusst auf uns zukommen zu lassen, zu verarbeiten, um daraus letztendlich eine gewisse Widerstandsfähigkeit aufzubauen.
Es wird dich vielleicht überraschen, aber es gibt eine neue Studie. Und das wiederum fand ich ganz interessant. Also es gibt natürlich ganz viel, wie so oft. Aber es gibt in einer jahrelangen Forschung mit 1,2 Millionen Menschen, die mitgemacht haben, unterschiedliche Herkunft wurde das alles analysiert. Und zwar sind Wissenschaftler darauf gekommen, dass 95 genetische Bereiche, die sind entdeckt worden, die dafür verantwortlich sind, dass wir etwas als Trauma empfinden oder eben auch nicht. Und die Frage ist aber, werden die angesteuert oder werden sie nicht angesteuert? Und das wiederum ist logischerweise total unterschiedlich. Aber alleine die Tatsache, und das ist, finde ich, ja dann irgendwie wieder wahnsinnig spannend, alleine die Tatsache, angenommen davon, diese läppische Zahl von 1,2 Millionen Rezipienten stimmt, dass es wirklich 95 Gene gibt, die das entweder auslösen oder nicht. Das, finde ich, ist schon eine ganze Menge. Und ja. Da kommen wir natürlich so ein bisschen in die Wahrscheinlichkeitsrechnung und so weiter und so fort. Jetzt können wir natürlich tief eintauchen in die Wissenschaft, aber es ist, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ist das etwas, was für dich irgendwie eine Relevanz hat in der ganzen Diskussion rund um das Empfinden von Traumata und vom Behandeln von Traumata? Oder sagst du, Leute, wir können jetzt natürlich alles irgendwie auseinanderklammbüstern und wir können natürlich alles irgendwie auch nochmal versuchen, logisch zu erklären. Am Ende des Tages ist es eine Empfindungssache und am Ende des Tages ist es die Frage, haben wir genug Hygiene, uns darum zu kümmern? Und wie machen wir das dann? Bin ich gespannt, wie du das siehst.
Ja, streng genommen als, ich sag mal, Naturwissenschaftler muss ich das ja ernst nehmen. Ist ja gar keine Frage. Ich würde natürlich immer versuchen, das trotz allem für mich jetzt so zu formulieren, dass ich sage, gut, wenn das genetisch ist, dann heißt das ja, dass es uns auch in einer gewissen Form ja übertragen wurde. Weil Gene entwickeln sich, Gene werden eben weitergegeben. Und die Frage ist aber, wie entwickelt sich das Urgen, das sozusagen die Blaupause war oder die erste Kopie, von der man dann weiter abgeleitet hat. Und da, glaube ich, würde mir aus dem wissenschaftlichen Kreis, denke ich, auch keiner widersprechen. Das erste Gen wurde bespielt über Erfahrungen. Und nicht, dass der liebe Gott gesagt hat, der natürlich weiß, was er da getan hat, aber ich glaube, er hat nicht gesagt, so, wir schmeißen jetzt mal ein paar Gene dieser Art in die Gruppe und ein paar Gene dieser Art in die Gruppe. Ich glaube, dass das das entwickelt hat. Ich glaube, dass das wie so ein, wie so das Motherboard sozusagen programmiert wurde und dann immer weitergereicht wurde. Weil wir ja auch gewisse Dinge, die wir in uns haben, teilweise ja überliefert haben aus Jahrhunderten und Jahrtausenden, wo wir denken, meine Güte, das passt doch gar nicht mehr in die Zeit. Also Beispiel, in einer unserer Schlaffolgen hatten wir das mal ganz am Anfang.
Ja.
Das Nickerchen am Mittag. Ne, wo ich gesagt habe, es gibt eigentlich nur eine Mahlzeit, nach der man müde ist. Und das ist das Mittagessen. Und interessanterweise ist das natürlich keine Erfindung der Neuzeit, sondern das kommt schon aus prähistorischen Zeiten, stammt das. Und demzufolge ist es letztendlich das, was wir aber dann wiederum auch mit unserem Genmaterial weitergeben werden, voraussichtlich. Es sei denn, irgendwann wird sich die Genetik mal verändern. Ist, dass wir unsere Erfahrungen auf unsere Platine fräsen müssen. Und Erfahrungen werden nun mal gemacht. Erfahrung kann man nicht lesen. Da wird dem Hauke Dewitz, der uns immer wieder zuhört, mein Partner aus dem Ortho Sports Lab in Pulheim, die Ohren klingeln, weil den Satz kennt der zuhauf. Der hat ihn so oft gehört. Erfahrung kann man nicht lesen. Das heißt, wir müssen sie machen und wir müssen auch manchmal dahin gehen, das sagt man im Fußball auch sehr oft und im Mannschaftssport allgemein, man muss dahin gehen, wo es weh tut. In den Strafraum oder in den Kreis oder ans Netz, je nachdem. Also deshalb müssen wir schon versuchen, gewisse belastende Erlebnisse einfach zu verarbeiten, indem man sich aktiv damit auseinandersetzt, die Erfahrungen sammelt, die Spuren hinterlässt bei einem selber und die man weitergeben kann, weil ich schon der Meinung bin, dass man dann letztendlich auch die nächsten Generationen mit einem gewissen Rüstzeug in den Fight schicken kann. Und die Studie würde das wahrscheinlich sogar in dem Fall belegen, diese Idee.
Ich bin mal gespannt, ob es irgendwann mal auch eine Studie gibt zu der steilen These von Hart aber fair, und zwar vom November 2024, gibt es bestimmt in der ARD-Mediathek, am 18.11.2024, Hart aber fair, das Corona-Trauma. Was hat die Pandemie mit uns gemacht?
Boah, ich glaube, da gibt es viele Studien drüber.
Ich würde schon sagen. Aber das ist genau das, was ich eben vorhin so am Anfang der Folge versucht habe zu skizzieren, dass wir in einer Welt leben, wo das natürlich auch wahnsinnig sexy klingt. Ne? Also wo man dann natürlich auch ganz gute Zeilen machen kann auch damit. Und leider aber auch ein Stück weit ohne Sinn und Verstand. Also ein Trauma, diese Pandemie war kein Trauma, sondern das war für viele ein totales Desaster. Ob es jetzt ein Trauma hinterlassen hat, das weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch viel Wut und Unverständnis im Nachhinein und es gibt bestimmt viele Fragen, die Menschen haben. Aber ich finde genau das Gefährliche ist eben so ein Begriff inflationär zu benutzen, um dann etwas zu suggerieren, was es noch gar nicht gibt. Also wir wissen doch gar nicht, ob es ein Corona-Trauma in unserer Gesellschaft gegeben hat. Also es gibt bestimmt Menschen, die hat das ganz schön mitgenommen. Ganz sicher sogar. Ich glaube, wir beide kennen mindestens 10 Menschen auf ad hoc, wenn uns einfallen, die da sehr drunter gelitten haben. Und da selbst da würde ich eben die Frage stellen wollen, ist das dann auch ein Trauma oder ist das eine schlechte Erfahrung, die gemacht wurde? Ich glaube, wir alle haben darunter gelitten und wir haben alle unsere Erfahrungen gemacht. Und wenn wir unseren Kindern irgendwann davon erzählen, wenn sie noch nicht geboren waren, was denn das mit uns gemacht hat und was denn das für ein Wahnsinn war, dann wird es vielleicht auch Züge von einem Trauma haben. Aber was ich sagen will, ist eben, was mir nicht so richtig gefällt, ist, dass es sehr schnell ein Trauma ist. Vieles. Und dass damit auch umgegangen wird, als ob es täglich passiert. Millionen von Menschen. Und natürlich ist es doch vollkommen klar, dass man so einen Begriff im Zusammenhang mit Kriegen verwenden muss, weil das an der Tagesordnung ist, weil da Traumata an der Tagesordnung sind. Bestimmt in Teilen unserer Gesellschaft ist es bestimmt so, dass Menschen auch traumatisiert sind. Ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, das ist nicht lange her, das war so Anfang der 2000er, dass mir wirklich Menschen, junge Menschen aus Großstädten erzählt haben, dass sie noch vor einigen Jahren brutal zusammengeschlagen worden sind, weil sie sich als homosexuell geoutet haben. Und da Traumata entstanden sind, die massiv sind und die bis heute wirken. Oder mit denen Menschen überhaupt nicht klargekommen sind. Also es gibt bestimmt zahlreiche und ganz, ganz viele echte Traumata. Aber es gibt auf der anderen Seite, da bin ich fest davon überzeugt, eben einfach auch die Tatsache, dass man da sehr, sehr lax mit umgeht mit solchen Begrifflichkeiten, weil sie vielleicht einfach auch gut klingen oder wie auch immer. Also ich bin mir nicht so richtig sicher, ob es drüber kommt, was ich sagen will, aber für mich trifft es dann einfach auch nicht den Punkt. Und immer dann, wenn es inflationär wird, finde ich es schade. Und zwar deshalb, weil es ablenkt von den wirklichen Problemen, die durchaus ja da sind.
Ja. Die sind da, aber ich glaube, wir sind halt natürlich schon, auch was die Aufmerksamkeitsthematik angeht, einfach eine Headline-Gesellschaft geworden. Ne? Also groß, bunt und flackernd. Und gerade auch so Begrifflichkeiten auch in den Medien, ne? wie dramatisch, apokalyptisch und so weiter. Also ich glaube, wenn wir uns einfach mal den Teil der Apokalypse in den religiösen Büchern mal durchlesen würden, da würden wir die Ohren anlegen. Also das hat mit apokalyptisch und so nichts zu tun, was wir so erleben. Aber deshalb werden, glaube ich, auch gewisse Erfahrungen, die die älteren Zuhörer unter uns vielleicht auch mal gemacht haben. Und ich möchte jetzt nicht abdriften in die Weltkriege, mit denen die zu tun hatten und Hungersnöte und Hyperinflation und so weiter. Das kennen wir alle aus Science-Fiction und Geschichtsbüchern. Mhm. Aber dass man natürlich schon irgendwo sich klar machen muss, dass man auf der einen Seite nicht überdramatisiert oder überdramatisieren sollte, dass man auch vielleicht nicht alles bagatellisieren sollte. Die Variante gibt es auch, dass halt viel auch verharmlost wird. Sondern, dass man letztendlich sagt, ich habe eigentlich so viele Schwierigkeiten und so viele Widrigkeiten bewältigt, dass mich das natürlich schon stärker gemacht hat. Es hat mich körperlich stärker gemacht, allen voran nach Rehabilitation. Beispielsweise eben aus unserem Bereich, sportmedizinisch, orthopädisch, traumatologisch. Aber es hat mich vor allen Dingen mental stärker gemacht. Ich glaube, dass wir, wenn wir aus den inneren und äußeren Krisen jeglicher Art, Corona, die Corona-Phase war eine große Krise, meiner Meinung nach, in vielerlei Hinsicht. Aber man ist da herausgekommen, man hat hoffentlich auch für sich die nötigen Lehren gezogen und kann, ja, ich will jetzt nicht sagen, stolz sein auf seine Widerstandsfähigkeit, aber zumindest kann man sich da schon auch Mut zusprechen. Wir werden nicht umhin kommen, immer mal wieder in alte Muster zurückzuverfallen. Gerade jetzt aktuell. Wir haben natürlich wieder nicht in Südafrika, da war es, glaube ich, schön warm. Aber wir haben ja hier schon Temperaturen, wo man ab und an schon mal eine laufende Nase entwickeln kann. Vielleicht ein bisschen Kratzen im Hals und so weiter. Jetzt gab es nun mal eine Zeit, wo gefühlt alle 12 Minuten ein Corona-Test gemacht wurde. Der, wo wir jetzt mittlerweile, ich nenne es mal ein bisschen bewusst, weiser sind und wissen, okay, kann man auch anders lösen. Aber es gibt natürlich trotzdem unheimlich viele, die in diese Muster verfallen und dann Corona-Tests machen. So, und ich denke mir, okay, was hat es uns damals gebracht? Also im Grunde ja nichts, weil in dem Moment, wo du positiv warst, warst du ja letztendlich eine Gefahr für dich und andere. Jetzt wissen wir aber, okay, vielleicht war das ein bisschen zu überspitzt, aber warum mache ich heute noch einen Corona-Test? Also, wenn mir die Nase läuft und der Rachen kratzt, weil, ich sag mal, ein mehr Informationen bringt mir das nicht. Aber vielleicht, und dann kann man es wieder positiv für sich nutzen, dass man sagt, okay, ich bin Corona-positiv, was kann ich dagegen tun? Wie kann ich mich dagegen stemmen? Aber ich glaube, man muss sich halt so ein bisschen davor bewahren, dass wenn man gewisse Widrigkeiten überstanden hat und auch gewisse Schwierigkeiten gemeistert hat, dass man eben sich nicht selber irgendwelche Stolpersteine auferlegt, ne, und versucht, über irgendwelche Stöckchen zu springen, die man schon längst übersprungen hat. Das gilt fürs Berufliche, finde ich, aber gerade für das Thema auch nochmal Corona, weil du es als letztes angesprochen hast, gerade zu der aktuellen Jahreszeit vielleicht sogar umso mehr.
Ja, ich meine, wir haben über Corona ja immer wieder auch gesprochen in diesem Podcast und für mich war es jetzt nochmal so ein Tupfer hinten raus dieser Folge, weil es natürlich auch, ich kann mich auch an einen Satz erinnern, von einem guten Freund von mir, der auch politisch sehr aktiv ist, um das mal vorsichtig zu sagen. Und der damals sagte, das Ding ist richtig gefährlich. Und das hat mich total geschockt, weil ich wusste, dass der halt eben sehr, sehr tief in Berlin verwurzelt ist und auch da mit Entscheidern zusammenkommt. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn der sich zu so einem Satz hinreißen lässt, dann muss ja irgendwie auch was dran sein. Ich dachte auch, dass er da Background-Wissen hat und so, aber im Nachhinein gibt es natürlich ganz, ganz viele Aspekte, die, wo ich mir dann ja unterm Strich sage, Menschenverstand wäre ganz gut gewesen an der einen oder anderen Stelle. Und dieser Menschenverstand ist eben einfach auch das, was das Thema Trauma, und da schließt sich der Kreis auch wieder, bestimmt auch gut tun würde, wenn wir uns ab und zu mal verrückt den Raum lassen und die Dinge mal genau angucken. Und wenn wir das Gefühl haben, ist es richtig, sich Hilfe zu holen, weil man das Gefühl hat, das ist eine Form von, ich empfinde das als Trauma für mich, Ja, dann holt man sich tatsächlich auch Hilfe. Ist leichter gesagt als getan. Wir wissen aus der letzten Folge, dass wir da einen Ressourcenmangel haben an Therapeuten zum Beispiel. Aber trotzdem ist es, glaube ich, einfach auch wichtig, dass individuell gehandelt wird und man trotzdem aber auch vorsichtiger ist mit Begrifflichkeiten auf der anderen Seite. Nicht inflationär irgendwas daherplappert, wo man auch gut sagen könnte, es war einfach eine schlechte Erfahrung. Insofern, da sind wir wieder beim Thema Individuum, was total unterschiedlich ist. Aber wichtig, dass wir uns drum kümmern, grundsätzlich. Und wenn wir eben nochmal das Gefühl haben, egal ob das jetzt nun physisch oder psychisch ist, dass wir da Unterstützung brauchen, dann ist das auch nochmal so. Und dann braucht es das auch. Und ich finde, das ist so persönlich, dass man da gar nicht drüber urteilen sollte, ist das jetzt nun gerechtfertigt oder nicht.
Großartig.
Guck mal.
Ja.
Dann haben wir das nochmal schön zusammengefasst.
Ja, war richtig. Aber hervorragend, wirklich. Besser kann man es nicht zusammenfassen.
Naja, das weiß ich nicht, aber ich habe es versucht. Es war ein Versuch wert. Dank dir auf jeden Fall für sehr viele schöne Aspekte und auch nochmal für die Insights aus der Orthopädie und auch, ja, was da so in Verbindung mit Trauma passieren kann. Und freue mich jetzt schon auf die nächste Woche.
Ich mich auch, mein Lieber. Wünsche dir viel Erfolg. Schöne Zeit. Ja. Denk an mich.
Ja. Das werde ich machen beim nächsten Smoothie.
Oh, das auch. Genau.
Genau.
Bis dann, mein Lieber.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.